sämtliche Hardware, Software und Prozesse in Unternehmen, die dort genutzt werden, die aber tatsächlich nicht von der IT-Abteilung bereitgestellt werden.
Das heißt, was du gerade sagst, ist, wenn gesetzliche Regelungen eingehalten werden und wenn nicht kritische Geschäftsprozesse betroffen sind, dann kann ich ja als Mitarbeiter eigentlich machen, was ich möchte.
Ich muss die Mitarbeiter da mit Sicherheit mitnehmen, ansonsten werden die Mittel und Wege finden, meine technischen Maßnahmen zu umgehen.
Schnittstelle Digital, der Podcast, der Tech und Business verbindet. Mit Tobias Eggert und Philipp Garra.
Okay, dann nehmen wir auf. Hallo Tobias.
Hallo Philipp.
Tobias, wie war deine Woche?
Meine Woche war tatsächlich gut. Ich habe aber auch so ein bisschen verfolgt die News rund um OpenAI und ich vermute, einige Personen hatten nicht ganz so eine schöne Woche gehabt.
Doch, das war doch herrlich. Das war wunderbar. Also erstmal vorneweg, diese ganze OpenAI-Geschichte letzte Woche mit Sam Altman wird entlassen. Jetzt ist er wieder CEO. Dazwischen war, er war ganz kurz bei Microsoft. Und ich habe mir mal in meinem Kopf vorgestellt, wie er Montagmorgen bei Microsoft erstmal eine Corporate Credit Card irgendwie aktivieren musste und so ein paar Compliance-Trainings durchklicken musste, was da alles ist. Aber das war ja ein Riesensieg. Für Microsoft und für Twitter, wie ich finde, weil da hing ich nämlich das ganze Wochenende gebannt davor. Ich habe schon gesagt, GZSZ für Nerds, irgendwo zwischen Game of Thrones und Gossip Girl. Also ich habe auf Netflix schon durchaus schlechtere Serien erlebt.
Aber was mich tatsächlich ein bisschen gefreut hat, ist, dass unsere Predictions von dem letzten Podcast auch so ein bisschen gestimmt haben. Also man sieht schon, ja, das ist ein Milliardenunternehmen, da sind viele Milliarden US-Dollar drin, aber die Maturity ist noch nicht vergleichbar mit den alteingesessenen Unternehmen, die es da am Markt gibt, wie Microsoft, du hast eben genannt, ein IBM, Google, Amazon. Und wenn man auf so jemanden setzt jetzt schon, wie wir es auch gesagt haben, dann geht man da durchaus ein gewisses Risiko ein. Und wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt mein Geschäftsmodell darauf aufgebaut und auf einmal drohen dort 700 von 770 Mitarbeitern mal eben mit dem Chef mitzugehen und zu kündigen, dann hätte ich vielleicht nicht so eine schöne Woche gehabt.
Also erstmal vorneweg, wir haben recht gehabt. Ne? Das ist ja erstmal die super Nachricht, die wir jetzt hier festhalten Glückstreffer. Können. Glückstreffer. Ab und zu soll es uns auch mal gelingen, dass unsere Bewertung und unsere Einordnung tatsächlich sehr, sehr nah an der Realität war. Wenn du gerade über Maturity geredet hast und über den Markt, dann natürlich die alten großen Player im Markt sind, was das angeht, verlässlicher. Ne? Du hast auch erlebt, Satya Nadella als Microsoft-CEO am Wochenende, der vor allem versucht hat, da Ruhe reinzukriegen und wirklich in den Interviews immer gesagt hat, hat mal die KI-Projekte bei Microsoft, die sind unabhängig, wir haben die richtigen Leute, wir haben die Ressourcen, wir haben die Rechenzentren, das geht immer Schritt für Schritt weiter. Also seine Aufgabe war da ganz klar, das Ganze ruhig zu gestalten und dafür zu sorgen, dass die Investoren ruhig bleiben, die Kunden wissen, woran sie sind. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass dieser Markt, was KI angeht, halt nicht so groß ist. Ne? Es gibt nicht so viele Anbieter, die das leisten, was OpenAI gerade am Markt leistet. Und unsere Prediction, unsere Annahme war dahingehend richtig, dass wir gesagt haben, ja, wenn du dich darauf verlässt als Unternehmen, ist das sehr volatil, das ist instabil, das muss dir auch bewusst sein. Gleichzeitig solltest du es aber probieren, weil das eine aufregende neue Technologie ist, die mit Sicherheit Einfluss hat auf dein Unternehmen in den nächsten ein, zwei Jahren.
Was auch gestimmt hat, wir hatten ja am Ende etwas gescherzt, wenn das Projekt erfolgreich ist, dann werden Mitarbeiter wegrationalisiert. Tatsächlich hat Amazon auch angekündigt, einige hundert Mitarbeiter, die bisher mit der Alexa-Weiterentwicklung beschäftigt waren, durch KI zu ersetzen. Auch das hat gestimmt. Für mich tatsächlich etwas überraschend, dass es so schnell geht, aber die Richtung ist ganz klar.
Die Richtung ist sicherlich klar, aber du weißt halt nicht, was dahinter steht. Das kann immer auch irgendwelche organisatorischen, politischen Gründe haben im Unternehmen, die man von außen nicht sieht. Vielleicht funktioniert Alexa auch einfach nicht so gut, wie Amazon sich das gewünscht hat. Und man muss da jetzt ein bisschen rationalisieren. Gerade die Tech-Branche hat ja im letzten Jahr sehr viel rationalisiert. Das will ich jetzt gar nicht ausschließen.
Also du meinst, ich bin da etwas zu presseerklärungsgläubig?
Also ich weiß gerade, was hast du gesagt, wie viele Leute hat Amazon entlassen da in dem Bereich?
Einige hundert, ich glaube 300, also niedriger dreistellige Anzahl Personen.
Also wenn man 300 KI-Talente vor die Tür setzt, dann fühlt sich das nicht an, als wäre der Grund, dass die KI schlauer geworden ist, sondern vermutlich funktioniert das Business dann nicht, würde ich jetzt mal schätzen. Weil die Talente sind so gebraucht am Markt und werden so gesucht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, am Wochenende, als dann genau diese 700 Leute von OpenAI entschieden haben, wir folgen unserem Anführer, egal wohin. Da war zum Beispiel Mark Benioff von Salesforce, der Chef, ganz weit vorne mit dabei und hat die persönlich angeschrieben und sofort gesagt, jeder, der zu uns kommt, kriegt sofort seine Options gematcht, also sein Gehalt, plus kann hier sofort weitermachen und überhaupt kein Thema, Geld, es spielt keine Rolle, kommt einfach zu uns. Deswegen wundert mich das so ein bisschen.
Ja, also ich denke auch, man wird sich nicht zu viele Sorgen um die Mitarbeiter machen müssen, die jetzt...
Nee, das also, nicht.
Die sind im Bereich tätig, die werden relativ schnell eine Anschlussbeschäftigung finden.
Ja, also kein Spendenaufruf an dieser Stelle. Das bringt uns zum eigentlichen Thema von heute, nämlich die Schatten-IT. Also wir gucken uns mal ganz genau an, wie IT, gerade wie neue IT-Themen in Unternehmen genutzt werden, weil die ganz oft nicht so einen langen Approval-Prozess durchlaufen und evaluiert werden. Es wird ein Lastenheft geschrieben und dann wird entschieden, wir setzen jetzt auf ein KI-Projekt und das wird dann gemeinsam entwickelt und alle Sicherheitsvorkehrungen werden eingehalten, die Compliance wird eingehalten, der Datenschutzbeauftragte wird befragt und der Betriebsrat gibt seine zwei, drei Sätze dazu und stellt sicher, dass die Mitarbeiter jetzt nicht am Wochenende arbeiten müssen, nur weil das neue System das erlaubt. Und egal, was da alles dazukommt, das ist selten in der Realität der Fall. Was ganz oft passiert ist, dass eine Abteilung sagt, ey, mit KI müssen wir jetzt was machen. Die anderen, der Wettbewerb macht das auch. Die Kunden wollen das. Oder bei ChatGPT ganz easy gefragt, ich benutze es einfach in meinem Alltag und lasse mir da E-Mails schreiben oder Fragen beantworten, mache eine Wettbewerbsanalyse mal in zwei, drei Fragen und dann frage, was da alles passiert. Das fällt alles in den Bereich Schatten-IT, also in diese unkontrollierte IT in Unternehmen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen den Scheinwerfer drauf richten, was das bedeutet, wie Unternehmen das nutzen, was Unternehmen auch tun können, um da zu einer guten Lösung zu kommen, weil es ja immer diese Balance ist zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit in Unternehmen. Und ich bin gespannt, Tobi, was du dazu mitgebracht hast.
Ja, vielleicht als allererstes mal für diejenigen, die uns zuhören und mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen können. Du hast ja eben schon so ein paar Beispiele angerissen. Aber der ein oder andere hat es vielleicht noch nicht gehört. Schatten-IT, Shadow-IT, was ist das eigentlich? Darunter versteht man, ganz einfach gesprochen, sämtliche Hardware, Software und Prozesse in Unternehmen, die dort genutzt werden, die aber tatsächlich nicht von der IT-Abteilung bereitgestellt werden, sondern im Gegenteil von denen die IT-Abteilung meistens überhaupt nicht weiß, dass sie existieren. Und entsprechend auch natürlich nicht von irgendwie dem Vorstand freigegeben wurden, vom Geschäftsführer abgesegnet wurden, sondern einfach IT-Systeme, die von einzelnen Mitarbeitern genutzt werden in ihrem Arbeitsalltag und somit auch in eine gewisse Konkurrenz treten zu der tatsächlichen IT von dem Unternehmen. Und da würde ich dich jetzt gerne fragen, Philipp, wo ist dir denn überall schon Schatten-IT begegnet? Beziehungsweise hast du vielleicht so zwei, drei ganz prägnante Erlebnisse gehabt mit Schatten-IT?
Also wir können da mal ganz simpel anfangen. Klassischen Beispiele, wo Schatten-IT schon anfängt, sind WhatsApp und Dropbox. Ja. Das ist einfach, die Kommunikation im Unternehmen ist halt, schreibt halt mal schnell Informationen mit einem Kollegen auf WhatsApp hin und her und versteht gar nicht, dass WhatsApp deine kompletten Kontakte auf deinem Diensthandy zum Beispiel abzieht und bei sich speichert. Das heißt, de facto, die Kontakte von deinen Kunden, die du gespeichert hast, von deinen Kollegen, die gehen alle in dieses System rein, ohne dass das irgendwie geschützt wird, ohne dass du da eine Kontrolle drüber hast. Das nächste praktische Beispiel, was ich wirklich in jedem Unternehmen bisher schon gesehen habe, ist Dropbox, weil es einfach so einfach ist, um Daten hin und her zu schieben.
Ja.
Über die Grenzen oft hinaus, die die eigentliche IT vorgesehen hat. Ganz klassisches Beispiel aus der Automobilbranche, wo externen Dienstleistern zusammengearbeitet wird, wo auch Ingenieursleistung über externe Dienstleister stattfindet. Das heißt, du hast einen Ingenieur, der ist beim Automobilhersteller angestellt und einen, der bei einem Ingenieursbüro angestellt ist, der dir zuarbeitet im weitesten Sinne. Und dann gibt es diese großen Dateien, diese AutoCAD-Dateien, also eine digitale Blaupause, auf der gezeichnet wird. Und da ist es halt relativ easy, die per Dropbox hin und her zu schicken, statt da...
E-Mail ist da nicht die Option, die gewählt wird.
E-Mail ist zu klein, kann keine großen Dateien. Dann kommt die Deadline und dann macht man das über Dropbox und fertig, gut. Ganz klassisch, wo es anfängt. Das geht aber über solche simplen Anwendungen relativ fix hinaus, ne? Also du hast ganz schnell irgendwie Lösungen, wo es einzelnen Fachabteilungen einfach nicht schnell genug geht. Dass sie das Gefühl haben, ey, hier gibt's doch die Lösung, dass die IT nicht in die Pötte kommt oder der Prozess ist zu lahm und zu langsam, die Bürokratie ist zu viel. Wenn du da alles abholen musst, um ein klassisches IT-Projekt groß aufzuziehen, ne? Wer da alles an Stakeholdern seinen Senf dabei tut und wo du sagst, ich kann hier einfach die Kreditkarte durchziehen und dann haben meine Leute das System, was ja scheinbar schon beim Wettbewerb gut funktioniert und auf einmal hast du Schatten-IT. Also ich bin gespannt auf deinen Blickwinkel dazu, weil mein Bauchgefühl sagt mir, dass du da eher aus dem Sicherheitsgedanken raus hin argumentierst.
Wenig überraschend, ja.
Aber ich kann dir auch sagen, als ich noch im Vertrieb bei Microsoft war und du hattest einen Kunden, der hat eigentlich kein Microsoft eingesetzt, dann wurde ich auch ganz schnell zur Schatten-IT, ne, und habe dann versucht, da irgendwie was reinzusetzen, wo man irgendwo kann.
Lass uns, bevor wir zu den Vor- und Nachteilen kommen, noch ein bisschen drauf eingehen. Also du hast jetzt schon 2, 3 Beispiele genannt, die sind ganz gut. Ich würde jetzt gerne für die Zuhörer noch so ein paar mehr aufmachen, wo man sich vielleicht noch besser vorstellen kann. Was ich ganz häufig gesehen habe, noch vor Corona vor allem, waren das Videokonferenzdienste, die genutzt wurden.
Ja.
Also sowas wie WebEx, BigBlueButton, Skype und so weiter, was man sich halt einfach mal so geklickt hat.
Tobias, was ist denn BigBlueButton?
BigBlueButton ist tatsächlich eine Open-Source-Software, die auch eine Videokonferenz, also auch eine Videokonferenz-Software. Ansonsten auch Terminvereinbarung. Das fängt an, wer kommt mit zum Mittagessen? Da macht man mal so ein Doodle und endet dann darin, dass man den Newsletter an die Kunden verschickt und dort eben auch irgendwelche Termine mit koordiniert. Wenn das natürlich abgesprochen ist, alles wunderbar, aber wenn es nicht irgendwie vorher vorventiliert wurde, wenn es nicht vorher vereinbart wurde, ist das natürlich schon ein Problem, gerade wenn dann auch Kundendaten dort reinfließen. Das krasseste Beispiel, was ich mal gesehen habe, tatsächlich war jemand, der hat sich da ein Open Project geklickt. Das ist so eine Projektmanagement-Software, sowas wie MS Project gibt's oder Jira, und da hat man einfach ein komplettes Projekt auf so einer $5 Software-as-a-Service-Plattform durchgeführt. Und das war schon beeindruckend. Also das Ding war top gepflegt, da kann man nichts sagen. Und das Projekt lief auch gut. Aber da habe ich tatsächlich schon ein kleines Bauklötzchen gestaunt, weil da war alles drin. Ja. Und da hat sich niemand vorher die Terms of Service durchgelesen oder die Verfügbarkeit, sich Gedanken drüber gemacht. Das war so das Krasseste mit.
Hat es funktioniert? Das ist ja die Frage dahinter.
Ja, also selbstverständlich.
Und waren alle zufrieden, außer der Datenschützer?
Naja, zufrieden zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Zeitpunkt, ja. Es ist natürlich immer die Frage, bis wann geht das gut? Also wenn der Free Plan dann irgendwann ausläuft und jetzt soll da richtig eckig Kohle für bezahlt werden und man geht dann zu dem Vorgesetzten und sagt, wir haben hier diese tolle Software genutzt und jetzt kostet ihr aber auf einmal statt $5 einmalig ab heute $300 im Monat. Und wenn wir das jetzt nicht zahlen, dann ist der Projekterfolg gefährdet. Spätestens dann wird es so ein bisschen unangenehm, aber natürlich auch vorher gegebenenfalls. Also wenn dann der ISB, der Informationssicherheitsbeauftragte oder tatsächlich der Datenschutzbeauftragte da drauf guckt und auf einmal Spielverderber spielt und das Projektmanagement seine Arbeitsgrundlage verliert, auch das kann etwas unangenehm werden, ja.
Aber ist es nicht die effektivste Methode, für einen Fachbereich ein neues Stück Software, mit dem sie gerne arbeiten, einzuführen? Erstmal nutzen und hinterher zum Chef brauchen das und die paar 100 Euro, jetzt kommen, das Projekt hängt doch davon, wir sind so schnell damit, es funktioniert so gut, alle sind sich einig. Ist das nicht die Methode, mit der man das am besten löst?
Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil man sich vielleicht auch so ein paar Nachteile einkauft, wie ich sie eben angerissen habe, die nachher ganz, ganz doll wehtun. Und dann überlegt man sich vielleicht später, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und was natürlich auch ein großes Thema ist, wir waren jetzt die ganze Zeit, haben wir über Software gesprochen, ist Hardware. Das heißt, ich nutze vielleicht irgendwo hier ein Tablet, weil ich damit die Dokumente sehr schön mit so einem Eingabestift bearbeiten kann direkt, muss das nicht mehr alles irgendwie mit Word durchkommentieren, sondern kann da direkt reinmalen. Ich habe vielleicht irgendwo einen Scanner mir angeschlossen an meinen Rechner, damit ich nicht jedes Mal in den Kopierraum laufen muss. Und die weiteren Beispiele sind mannigfaltig. Das reicht tatsächlich von der Kaffeemaschine, die man da mal mit in das Netzwerk mit reinhängt, weil sie es eben kann, ja, und weil man sich dann direkt schon den Kaffee brühen lassen kann, wenn man vom Stuhl aufsteht, bis man in der Küche ist, ist der dann fertig.
Aber was ist denn, also ganz ehrlich, die Software, das kann ich ja noch ein bisschen nachvollziehen, aber wenn du mir sagst, Philipp, warum hast du deinen eigenen Scanner mitgebracht? Der ist halt praktisch. Was ist denn die Gefahr dahinter?
Du hast immer Nebeneffekte natürlich mit drin, also hast irgendwelche Datenflüsse auf einmal in deinem Netzwerk drin, je nachdem, wie eng du das monitorst, dann sind da auf einmal irgendwelche Datenflüsse, dann kann es ja auch passieren, dass du False Positives hast, irgendeine Intrusion Prevention System schlägt an und macht dir einfach mal das Netzwerk dicht, weil sagt, oh, da ist auf einmal Traffic, den kenne ich nicht.
Unbekannte Kaffeemaschine entdeckt.
Ja, tatsächlich, ja. Natürlich, gerade wenn du irgendeine Hardware installierst, zieht die sich irgendwelche Treiber zusätzlich runter, die können auch Sicherheitslücken haben, vielleicht die Hardware schon lange nicht mehr supportet. Aus meiner Zeit, als ich im First-Level-Support noch gearbeitet hatte, hatte ich tatsächlich mal den Fall, da hatten wir eine Person, die hat sich ihre eigene Tastatur mitgebracht und angeschlossen und die hatte einen Treiber, der aber nicht funktioniert hat und dann ist das System in so ein endlos Bootschleife stecken geblieben und das tatsächlich rauszufinden war auch nicht so einfach, weil wir haben dann den Rechner vorbeigebracht bekommen, das war damals noch so, dann haben wir den bei uns aufgebaut, natürlich mit einer Tastatur von uns, das Ding hat ganz normal gestartet, wieder zurückgebracht, sie wieder angeschlossen und auf einmal bei ihr hat es dann wieder nicht funktioniert und das sind so Dinge, die möchtest du nicht, so. Neben Hardware und Software, und da kommen wir jetzt zu so einem Graubereich, gibt es natürlich auch noch die Prozesse. Und da gibt es natürlich Tools, die Unternehmen ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das ganz klassische Beispiel MS Office, MS Access, womit dann, und es gibt immer so einen Mitarbeiter im Unternehmen, der oder die Excel-Päpstin, Papst, die damit dann irgendwelche Prozesse abbilden, ja, und man kennt das, man macht so eine PowerPoint-Präsentation auf und dann wird erstmal gefragt, sollen die Dateien noch aus dem Netzlaufwerk nachgeladen werden und dann werden aus irgendwelchen Ecken die ganzen Daten zusammen aggregiert und am Ende fällt dann da diese PowerPoint-Präsentation für die Management-Ebene raus, wo dann irgendwelche Ampeln drinne sind, die mit irgendwelchen Diagrammen gebastelt und so weiter und so fort. Und ja, völlig fair natürlich, selbst sich die Arbeitsmittel bauen. Aber es ist natürlich trotzdem ein Prozess, den ich da aufsetze. Und gerade wenn es dann ein Prozess ist, der geschäftskritisch ist und das ist nicht dokumentiert, dann können eben die Probleme anfangen. Also gerade wenn ich dann daran denke, da kommt die neue MS Access-Version raus oder man migriert von MS Office auf irgendein anderes Office rüber und auf einmal funktioniert das nicht mehr und der kritische Geschäftsprozess kommt dadurch zum Erliegen, weil es eben nicht dokumentiert ist, weil diese Abhängigkeit im Unternehmen, in der IT nicht bekannt ist. Und wie gesagt, das ist eben dieser Graubereich, wo es anfängt.
Also da müssen wir noch mal tiefer reinsteigen, finde ich. Das finde ich ein bisschen hart formuliert tatsächlich von dir und ich bin da gespannt, wie wir da zusammenkommen. Vorneweg aber ein Tipp für alle Zuhörer, nur weil man gut in Excel ist und vielleicht über einen S-Verweis hinaus schon mal ein Makro gemacht hat, das sollte man niemals im Unternehmen kundtun. Niemals, weil sonst wird man auf einmal der Excel-Typ für alles und jedes und bekommt sehr viel mehr Aufmerksamkeit vom Management, als man das eigentlich haben möchte und als es der eigene Job fordert. Aber dieser Punkt, den du da angesprochen hast, sich eigene Prozesse bauen, da kommen wir nicht zusammen. Ich glaube, das ist was, was ich immer gemacht habe, was ich auch immer empfehlen würde. Da, wo es geschäftskritisch wird, da ist es vielleicht ein bisschen spannender tatsächlich, weil wo fängt es an, sich selbst unersetzbar zu machen im Unternehmen? Wo ist man dann auf einmal derjenige, der Go-To-Mensch, der immer gebraucht wird und der nicht zu entlassen ist, egal was ist? Mhm. Und wo schafft man Prozesse im Unternehmen, die so sensibel sind, wo sich Leute so auf einen verlassen, dass es gefährlich wird, wenn sie ausfallen? Und die Frage, die für mich dahinter steht, die ich wirklich, wirklich kritisch sehe, ist die Frage nach der Eigeninitiative, weil die hast du gerade komplett ausgeklammert. Für mich ist die Frage da enorm wichtig, was will ich denn für einen Typus Mitarbeiter? Was will ich denn für Leute eigentlich haben? Und jemand, der aktiv Probleme löst, jemand, der aktiv Prozesse schafft, die vielleicht vorher nicht richtig funktionieren, das ist ja eigentlich was ich immer mehr suche, jemand, der sich einbringt. Es gibt ja diese berühmte Zitat, was Bill Gates zugeschrieben wird, nämlich, dass man am besten, der beste Typus Mitarbeiter ist jemand, der extrem schlau und extrem faul ist. Der schafft nämlich die einfachsten Prozesse im Unternehmen. Aber der schafft die halt auch abseits von den ganzen Regeln und geschaffenen Bürokratien, die du vorher hast.
Ich hab das gar nicht so innovationsfeindlich gemeint. Selbstverständlich sollte man sich immer das Tool untertan machen und niemals untertan des Tools sein, was man verwendet. Und dass man sich dort eine Lösung baut, ist völlig fair. Lass uns nochmal, du hast eben gesagt, die Prozesse bauen. Ich baue mir nicht die Prozesse, sondern es gibt den Geschäftsprozess und der wird irgendwo von IT unterstützt. Und problematisch wird es dann, wenn ich einen kritischen Geschäftsprozess habe, den ich jetzt mit einem selbstgebauten Tool mit IT unterstütze und das nicht irgendwo dokumentiert habe, nicht freigegeben habe, wo unklar ist, wie die Datenflüsse sind, wer hat da drauf alles Zugriff, wer kann da drinne Daten manipulieren und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist nicht innovationsfeindlich gemeint, sondern wenn so eine Lösung, die ich baue, irgendwann einen gewissen Reifegrad erreicht hat, und das ist natürlich irgendwo auch eine Abwägungsfrage, ganz klar, aber irgendwann muss ich es eben kommunizieren. Und ich bin immer Freund davon, einfach nachfragen, passt das so? Kann ich diese Lösung so verwenden? Und in der Regel wird man ja auch dann auch auf eine gewisse Begeisterung auch stoßen. Ach cool, da haben wir sogar eine Lösung für. Und dann ist es auch die offizielle Lösung. Klar, dann hat man das Ding auch an der Backe im Regelfall, ja. Aber dann ist es auf dem Schirm, dann kann man es auch dokumentieren und dann ist es eine gute Lösung. Es geht mir nicht darum, um die Sekretärin, um den Sekretär, der, die sich irgendwie da den Serienbrief bastelt mit der Excel-Liste. Darum geht's nicht. Sondern wenn abteilungsübergreifend ein Tool genutzt wird auf Excel-Basis, auf Access-Basis, was für einen geschäftskritischen Prozess den so stark unterstützt, dass es da für einen geschäftskritischen Prozess ausschlaggebend ist. Und wo wirklich ein Schaden entstehen kann, wenn das auf einmal nicht mehr funktioniert. Das ist so die eine rote Linie, die ich ziehen würde. Und dann die andere vielleicht ist tatsächlich, wenn natürlich gesetzliche Vorgaben oder Vorschriften verletzt werden. In der Regel wird das sein, wenn Daten das Unternehmen verlassen, ohne dass das vorher abgeklärt ist. Das heißt, gerade diese ganzen Online-Tools, auch dort der gleiche Ratschlag, wenn man sich freigeben lässt, wenn man vielleicht auch nicht die kostenlose Version nimmt, sondern die 3-Euro-Version im Monat, alles völlig fein. Aber einfach hingehen und Daten aus dem Unternehmen nehmen, in ein Online-Tool reinkippen, das ist extrem kritisch aus meiner Sicht.
Also lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die eine rote Linie, ganz klar, die gesetzlichen Vorgaben. Überall da, wo Datenschutz verletzt wird, gerade in sensiblen Unternehmen, Behörden, Finanzbereich, Gesundheitssektor, geht da ganz schnell eine rote Lampe irgendwie an. Was war die andere rote Linie, wenn du die in ein, zwei Sätzen zusammenführen würdest?
Würde ich gerne noch ergänzen. Und zwar vielleicht nicht nur, wenn es aus dem Unternehmen rausgeht, du hast eben den Finanzsektor angesprochen, sondern teilweise hast du ja auch gerade bei großen Unternehmen mehrere Teams, die für verschiedene Kunden tätig sind, die für im gleichen Markt drinne sind. Und dann kannst du schon unternehmensinternen Compliance-Problem haben, wenn dort ein Datenaustausch stattfindet. Oder beispielsweise bei der Bank, das Investmentbanking sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt wissen, was für Anträge bei der Kreditabteilung eingehen. Da hast du ja auch schon gesetzlich Fair. Ganz harte Vorgaben innerhalb des gleichen Unternehmens. Genau, und der zweite Punkt, das ist eben, wenn die selbstgebaute Lösung kritisch wird oder wenn es eine kritische Abhängigkeit ist für einen kritischen Geschäftsprozess.
Das macht aber ja auch die Tür eigentlich ziemlich weit offen für eine legitime Schatten-IT. Das heißt, was du gerade sagst, ist, wenn gesetzliche Regelungen eingehalten werden und wenn nicht kritische Geschäftsprozesse betroffen sind, dann kann ich ja als Mitarbeiter eigentlich machen, was ich möchte.
Ja gut, es kommt auch ein bisschen drauf an, was deine Vorgaben natürlich sind innerhalb des Unternehmens. Aber da wären wir tatsächlich so bei den Punkten, was kann ich denn tun, um es zu legalisieren oder um das Problem zu lösen. Und eins ist mit Sicherheit, es zu legalisieren, indem ich es mir freigeben lasse, indem ich einfach mal den Vorschlag mache, wir machen das. Und wie gesagt, oftmals wird man da vielleicht sogar auf offene Türen stoßen. Das andere, was du angesprochen hast oder was wo wir jetzt so langsam hinkommen, ist natürlich die Policy des Unternehmens. Also als Unternehmen sollte ich mir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie gehe ich denn mit dem Thema um? Denn das ist meine Hypothese, in jedem Unternehmen gibt es in der einen oder anderen Weise Schatten-IT. Das lässt sich gar nicht verhindern. Gerade wenn wir da anfangen mit Messagern, wenn wir anfangen mit Videokonferenz-Tools, die teilweise auch von anderen Unternehmen, wo man eingeladen wird, wo man dann einfach mitarbeiten muss, ja. Es wird kein Unternehmen geben, was IT hat und was nicht zumindest einen kleinen Anteil Schatten-IT hat. Aber lass uns noch mal ein bisschen darauf eingehen, weil das ist mir eben noch ein bisschen zu kurz gekommen, die Probleme, die es noch geben kann, gerade im Bereich Security. Schatten-IT kann natürlich auch ein Einfallstor sein für Angriffe auf mein Unternehmen. Gerade wenn ich irgendeine Applikation habe, tatsächlich, die auf dem Rechner verbindet, die einen Datenaustausch nach außen hat.
Du meinst, nur weil die eigene IT nicht weiß, dass das Programm genutzt wird, heißt das noch lange nicht, dass der Angreifer nicht weiß, dass das Programm genutzt wird?
Selbstverständlich. Das wäre noch so ein ganz typischer Fall, der mir auch schon oft untergekommen ist. Gerade Remote-Desktop-Administration, also TeamViewer, der dann installiert und genutzt wird. Wo ich mir echt denke, es gibt doch, also jedes moderne Betriebssystem hat eigentlich eine eingebaute Lösung, ja, sei es, die ist nicht immer gut, ja, aber das ist zum gewissen Teil auch überflüssig, da auf Schatten-IT zu setzen. Und ja, ganz klar, also TeamViewer ist, da gibt es ja eigene, vielleicht können wir das auch in den Shownotes verlinken, ganz eigene Maschen von irgendwelchen Angreifern, die dann erstmal über Social Engineering gehen, sagen, ich bin hier der IT-Abteilung, wir müssen mal auf ihren Rechnern, installieren Sie doch mal TeamViewer und lesen mir die 5 Ziffern vor, die da stehen, ja. Selbstverständlich, ja, also das ist tatsächlich das Extrembeispiel, aber da wird deutlich, dass Software, die ich lokal installiere, von dem mein IT nichts weiß, dann aber trotzdem eine Tür nach außen aufmacht. Aber kommen wir nochmal vielleicht auf die Ursachen zurück. Ursachen im Sinne von, wie kommt eigentlich sowas zustande? Also woher kommt die Schatten-IT? Und für mich ist es ganz oft ein bisschen Unbedarftheit vielleicht auch, gerade bei Mitarbeitern, die relativ neu im Unternehmen sind, vielleicht auch neu überhaupt in die Arbeitswelt einsteigen. Die nutzen sehr viele Angebote, vielleicht auch privat von irgendwelchen kleinen Tools, die da im Internet angeboten werden. Und ja, mein Gott, warum soll ich die jetzt nicht auch in dem Unternehmen nutzen? Das ist vielleicht gar nicht böse gemeint, ja.
Oder die kennen vielleicht was aus einem anderen Unternehmen, wie sie es da gemacht haben und denken in dem Moment auch vielleicht, das war der bessere Prozess und sehen gar nicht die Implikationen, die sowas eigentlich haben kann, ne?
Auf jeden Fall, ja. Dann natürlich auch ein Pragmatismus. Man kann es einfach nutzen. Es ist eben mal schnell geklickt. Und was natürlich ein Riesenfaktor ist, und du hast es auch schon so anklingen lassen, also Schatten-IT wird gerade dann genutzt, wenn das Unternehmen selbst keine äquivalente Lösung anbietet. Wenn ich hier schon mein WebEx ausgerollt habe, wenn ich schon mein Skype ausgerollt habe, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ein Mitarbeiter hingeht und sich im Internet noch die BigBlueButton-Instanz klickt, ja.
Ich würde da echt noch einen Schritt weiter gehen. So wie ich es aus meiner persönlichen Erfahrung kennengelernt habe, findet Schatten-IT überall da statt, wo die IT-Abteilung nicht aufgestellt ist, die Anforderungen der Fachabteilungen zu erfüllen. Und ich habe das jetzt sehr diplomatisch formuliert. Das kann man aber auch ein bisschen direkter machen, weil entweder die IT-Abteilung wird im Unternehmen immer noch als irgendeine Art Kostenstelle betrachtet, die vor allem Laptops bereitstellt und dafür Sorge zu tragen hat, dass Druckerpatronen überall gefüllt sind. Und da ist also dieses Mindset ist überhaupt nicht da, dass eine IT-Abteilung gerade jetzt, wo alles digital wird und die Produkte digitalisiert werden und es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, dass die IT-Abteilung da eine proaktive Aufgabe zu erfüllen hat. Das kann eine Funding-Frage sein, das kann eine Mitarbeiterfrage sein, aber das ist immer noch diplomatisch vorgetragen an dieser Stelle, weil ich es auch oft genug erlebt habe, dass IT-Abteilungen so in ihren Prozessen festgefahren sind und so in ihrem Denken festgefahren sind und dass die Bereitschaft, Neues auszuprobieren und die Anforderungen der Fachabteilung zeitnah, sicher, marktgerecht zu erfüllen, überhaupt nicht gegeben sind. Das fehlt manchmal einfach. Und das ist ein richtiges Problem. Und dann kannst du dich drauf zurückziehen. Ja, aber von oben, vom Unternehmen, da kommt ja gar nichts runter. Das ist gar nicht Teil der Strategie. Oder vielleicht ist die Strategie auch veraltet. Die Geschäftsführung sieht es nie noch gar nicht. Oder du musst halt versuchen, in die Pötte zu kommen. Also dann stehen oft Fachabteilungen vor so einer unlösbaren Aufgabe. Entweder sie erfüllen die Anforderungen, die sie von ihren Kunden bekommen und sagen, wir entwickeln hier was Eigenes, wir setzen ein eigenes Projekt auf, abseits der IT, vielleicht mit externen Leuten, ohne dass das wirklich alles geprüft und den eigenen Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Oder du sagst, wir machen den offiziellen Weg und dann dauert das aber 2, 3, 4 Jahre, wenn es überhaupt passiert, weil jede Anforderung von der IT so komplett zunichte geredet wird, dass sie da immer in ihrem alten Denken gefangen sind. Ne? Ich habe das erlebt, da wurden dann Apps vorgeschlagen, die man dringend braucht oder die man entwickeln möchte, weil es der Wettbewerb hat. Und intern werden dann 3, 4 Monate über Netzwerkarchitekturen diskutiert. Das dauert dann einfach zu lange und dann kannst du dir das antun oder du sagst, hey, ich ziehe als Director, als Abteilungsleiter die Kreditkarte durch und wir machen das einfach und setzen da die Geschäftsführung vor Tatsachen. Und ich habe noch einen letzter Punkt. Ich habe oft genug erlebt, wenn es dann kein offizielles Projekt war, dass Abteilungsleiter Kreditkarte durchgezogen haben und dann auf einmal mehr Reisekosten abgerechnet haben, als sie es gewohnt waren. Und dann wurde das halt so deklariert. Und das ist natürlich auch nicht korrekt. Aber das ist die Zwickmühle, in der sich viele Abteilungen befinden.
Also tatsächlich, ich sehe das genauso wie du. Da gibt es natürlich innerhalb des Unternehmens oftmals einen Interessensgegensatz. Ich möchte so ein bisschen die Lanze natürlich für die IT brechen. Ich habe selten erlebt, dass tatsächlich die IT das irgendwie aus bösem Willen macht. Aber die wissen halt auch, wenn ich jetzt hier was schnell übers Knie breche, dann habe ich das die nächsten 10 Jahre an der Backe, dieses System, und muss das maintainen. Und ich habe keinen Supportvertrag dafür geschlossen. Und es zerschießt mir meine Netzwerk Architektur und so weiter. Also das ist schon ein valider Punkt. Aber auf der anderen Seite stimmt natürlich auch, was du sagst. Es gibt einfach Prozesse, jetzt, wenn ich gerade daran denke, Office-Dokumente zu bearbeiten, was in ganz vielen Organisationen und Unternehmen noch Standard ist, ist, dass jemand das Word-Dokument anfängt zu schreiben, dann speichert der das ab, dann schiebt er das per E-Mail jemand anderem rüber, am besten noch unverschlüsselt über irgendeinen externen Mail-Server. Der packt das dann wieder aus der E-Mail aus, ändert da ein bisschen was und dann geht das Spiel so weiter. Und ja, State of the Art ist einfach, das Ding im Browser aufzumachen. Mehrere Leute arbeiten da gleichzeitig dran. Man sieht, wo der Cursor des anderen ist und unterhält sich währenddessen. Und da kann ich dann auch die Mitarbeiter verstehen, die einfach keinen Bock mehr, auf gut Deutsch gesagt, haben, weiter E-Mails hin und her zu schicken.
Ich kann da noch eine Stufe draufsetzen. Ich habe da eine Eigenentwicklung gesehen oder ein Zukauf war es gar nicht, der auf On-Premise SharePoint basiert hat. Das sollte dann sicher sein. Das heißt, du hostest den SharePoint selbst bei dir. Du machst es halt nicht State of the Art oder nutzt die Cloud-Dienste dahinter eigentlich nicht, die du aus dem Privaten gewöhnt bist, sondern findest du da eine eigene Lösung, investierst da wahnsinnig rein, nur um rauszufinden, dass der Code von SharePoint hinten mehr als so 10, 12 User gleichzeitig in einem Dokument on-premise nicht unterstützt, dann bricht das Ding weg, ne? Und dann wirst du wahnsinnig, ja. Wenn das deine Aufgabe ist, wenn das zum Beispiel komplexe Verträge oder komplexe Dokumente sind, die mehrere 10.000 Seiten haben und da müssen halt mehrere Leute gleichzeitig dran arbeiten können, dann bist du ganz fix dabei. Dann ist das Ding halt einmal auf einmal im Google Docs, ob du willst oder nicht, und da funktioniert's und dann wird's hinterher wieder ins System reingezogen, wenn's fertig ist.
Ja, damit hast du sicher recht und da würde ich jetzt ganz gerne so zum Abschluss dazu kommen, was sollte man denn tun als Unternehmen? Was kann ich denn machen, um vielleicht diese Problematik so ein bisschen in den Griff zu bekommen? Und ich glaube, bei dem ersten Punkt werden wir uns relativ schnell einig sein, auch wenn wir hier über den Podcast hinweg so ein bisschen unterschiedliche Meinungen vertreten haben. Nämlich, dass man sich erstmal des Problems bewusst ist und eine eigene Position dazu findet und die auch irgendwo in eine Policy reingießt. Also, was stelle ich mir denn vor? Wie viel Schatten-IT ist denn für mich okay? Für welche Geschäftsprozesse, für welche Daten ist es vielleicht okay? Bis wohin bin ich bereit, das zu akzeptieren? Und wo ziehe ich meine roten Linien? Ich habe eben zwei Beispiele oder zwei rote Linien schon genannt. Wäre das schon mal so ein erster Punkt, auf den wir uns verständigen könnten?
Ja, du musst irgendwelche Linien definieren. Und wenn du sagst als Unternehmen, ich habe gar keine Policies zu dem Thema, da hängst du einfach dann ein paar Jahre hinterher. Weil die Zeiten, in der man in der IT so tut, als wird nur noch das gemacht, was vorgegeben ist, das ist einfach vorbei. Ich würde darauf aufbauen und sagen, du musst bei deinen Mitarbeitern das Mindset schärfen. Ich habe mir hier gerade als Notiz gemacht, der Feind hört mit, also dass du immer vorsichtig sein musst, du musst so ein Mindset schaffen, für welche Daten gibst du raus, welche Systeme benutzt du, und dann bin ich nämlich bei zwei Punkten, die mir da noch wichtig sind. Das eine ist, du musst in diesem Mindset auch gleichzeitig ein Verständnis irgendwie schaffen zwischen dieser Balance, die jetzt jedes Unternehmen treffen muss, zwischen Kontrolle und Stabilität auf der einen Seite und Sicherheit und Geschwindigkeit und ergebnisorientiertem Arbeiten auf der anderen Seite. Und diese Balance verschiebt sich halt in den letzten Jahren. Okay, was heißt denn das für Kontrolle und Sicherheit und Operational Stability und für Datenschutz auf der anderen Seite? Können wir uns da überhaupt noch dran festhalten, so wie wir es bisher gemacht haben, mit diesem Ansatz, der in, ich würde sagen, fast 90% noch von Unternehmen vertreten ist, nämlich wir kontrollieren alles, wir sichern alles, es muss alles gemeldet sein, es muss alles unter unseren Fittichen sein oder müssen wir da was Neues finden? Also ich würde sagen, rote Linien, Policy ist ein Startpunkt und dann musst du diese Mindset-Arbeit oben drauf setzen, Change-Management-Ansätze fahren und sagen, okay, wir müssen hier mal ein neues Verständnis schaffen.
Ja, beim zweiten Schritt tatsächlich würde ich sagen, eine Ist-Stand-Feststellung machen. Das heißt, einfach mal erheben, wie viel Schatten-IT habe ich denn in meinem Unternehmen tatsächlich schon drin? Weil auch das kann die Augen öffnen und das muss auch nicht teuer sein, sondern einfach etwas genauer hinzugucken. Im Zweifelsfall auch systematisch daran gehen, gerade die kritischen Prozesse, Geschäftsprozesse sich mal anzuschauen, wie werden die tatsächlich gelebt in meinem Unternehmen. Und wenn es gar nicht anders geht, klar, kann ich am Ende auch noch irgendwo technisch da reingehen, der IT-Abteilung einfach mal den Auftrag zu geben, proaktiv in die Logdateien reinzuschauen, zu welchen Services, die bekannt sind, denn regelmäßig so Verbindungen aus dem eigenen Netzwerk heraus aufgebaut werden, weil das natürlich auch immer mit der Personalabteilung vorher abzusprechen ist und so weiter und so fort und mit Sicherheit auch nicht die günstigste Lösung ist, um zu einem sauberen Ist-Stand zu kommen.
Also der einfachste Weg an dieser Stelle, oder nee, nicht der einfachste, aber der produktivste Weg, glaube ich, ist tatsächlich, die Mitarbeiter zu befragen. Und anonyme Umfrage, was benutzt ihr denn eigentlich, wie arbeitet ihr tatsächlich? Und der Mehrwert, den das ja liefert, ist nicht nur der Blickwinkel auf die Tools und die Sicherheitsaspekte in deinem Unternehmen, die du mal irgendwie einen besseren Blickwinkel drauf hast, sondern im Idealfall nutzt du diese Informationen ja auch, um deine Prozesse neu zu gestalten und zu fragen, okay,
genau,
wenn die Vorgabe von der gelebten Arbeit tatsächlich so unterschiedlich ist, lass uns da mal ein paar Projekte draus machen und gucken, ob wir davon nicht alle profitieren. Da noch exakt, als Ergänzung, also Logdateien, es gibt auch Tools dafür, die genau das machen, ne? Da gibt es Anbieter am Markt. Ich habe gerade überlegt, ob da nicht irgendwo ein Witz ist, wenn man als IT-Leiter, ohne das abzusprechen, mal ein Tool einführt, also ein Schatten-IT einführt, um die Schatten-IT zu discovern. Weil wenn man es ankündigt, dann sieht man es halt wieder nicht. Ne? Also dann passiert, dann benehmen sich alle für 2 Wochen und dann gucken wir.
Du hast eben gesagt, diese Umfrage, die muss man anonym machen. Und die Motivation, die dahinter steckt, vermutlich war bei dir, niemand soll dafür den Kopf abgerissen bekommen.
Nee, auf keinen Fall.
Und das ist ganz wichtig, weil ich habe es selten erlebt, vielleicht sogar nie erlebt, dass Mitarbeiter das machen, um dem Unternehmen aktiv zu schaden, sondern das passiert eigentlich immer aus einer guten Intention heraus, vielleicht auch mal aus einer Unbedarftheit heraus, aber
Bequemlichkeit auch.
Eher aus dem Pragmatismus heraus, auch Bequemlichkeit, ja, aber nie um dem Unternehmen wirklich zu schaden, das habe ich noch nicht erlebt. Und dann hast du eben angesprochen, dass dann tatsächlich, also nach der Ist-Stand-Feststellung, das, was man dann gefunden hat, als Impuls zu nutzen. Und da bin ich auch 100% bei dir. Schauen, was wird genutzt von der IT und dann gerne Whitelist erstellen. Folgende Services sind okay. Vielleicht kann ich da auch als Unternehmen mir dann meinen Unternehmensaccount machen. Und dann zahle ich da halt 5-6 Euro im Monat, aber habe dann auch entsprechend einen ordentlichen Vertrag mit Service-Level und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall der Weg, den man gehen sollte. Und es so dann tatsächlich zu einem Teil der internen IT zu machen, beziehungsweise Hybrid-Cloud, wie auch immer man das dann nennen möchte am Ende. Oder eben, wenn das nicht geht, dann eben Alternativen anbieten.
Dieses Alternativen anbieten ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil das nochmal die Arbeitsweise in der IT verändert. Das ist ein bisschen ungewohnt, glaube ich, für viele Abteilungen, die diesen klassischen Prozess leben, dass Anfragen ankommen, Lastenhefte werden erstellt, dann gibt es einen Projektleiter, einen Verantwortlichen für ein bestimmtes IT-Produkt, der dafür verantwortlich ist, dass es sicher funktioniert, dass die SLAs eingehalten werden, dass von mir aus die Updates eingespielt werden, was auch immer alles dazugehört. Und der kümmert sich darum, dass alles läuft. Und was ich immer mehr sehe und was ich glaube, was Teil der Lösung ist, dass Spielwiesen, nenne ich das jetzt mal, bereitgestellt werden oder Landing Zones ist ein Begriff, der in dem Bereich immer wieder genannt wird. Das heißt, du nimmst diesen Türsteher, IT-Türsteher ist, glaube ich, ein schöner Begriff, den nimmst du mal raus, sondern schaffst Spielwiesen, die jeder benutzen kann im Unternehmen oder jeder Abteilung zur Verfügung stellen, oft auch mit Budget dahinter. Und die abgesichert sind, wo man nichts drin kaputt machen kann. Wo vielleicht kontrolliert noch wird, welche Daten rein und rausgehen, aber wo die Zugriffe vorher definiert sind, wo die Policies definiert sind. Vielleicht gibt es auch Blueprints für Infrastruktur oder was auch immer da alles hinterliegt. Du hast so eine Landing Zone, so eine Spielwiese geschaffen und jede Abteilung kann da zumindest zu einem gewissen Grad mal ausprobieren oder hat die Freiheiten, IT so zu nutzen, wie sie es für vernünftig halten oder IT auch auszuprobieren, wie sie es für vernünftig halten. Und gleichzeitig kann die IT sicherstellen, dass nichts Großes kaputt gehen kann im Unternehmen.
Du hast gerade sehr schön beschrieben, was viele Unternehmen schon tun, die haben dann eine eigene Abteilung, teilweise sogar, wenn es sehr große Organisationen, Unternehmen sind, Tochterfirmen, die als Inkubator, als Innovation Hub, als Incubator Hub fungieren. Und für diese gelten dann meistens auch andere Regeln, beziehungsweise weniger Regeln. Das heißt, die sind freigestellt von den ganz normalen, langwierigen Prozessen, sondern da heißt es dann wirklich, okay, wir wollen hier innerhalb von 90 Tagen unser MVP, Minimal Viable Product haben und das austesten und die Papierlage ziehen wir im Nachhinein gerade. Völlig fair, wenn ich die Größe habe tatsächlich, dann kann ich das darüber geben. Bei kleineren Unternehmen muss man eben schauen, wie man da das Pendant in der Praxis umgesetzt bekommt.
Ich finde es nicht so schwierig.
Weil auch dort brauchst du ein gewisses Projektcontrolling drauf. Also wild loszulegen, wäre ich kein Freund von, sondern es sollte schon jemand ein wenig drauf schauen. Aber gut, da kommen wir nicht zusammen, ich merke schon.
Also tatsächlich glaube ich, dass der eine von uns eher bei dem Sicherheitsgedanken steht und der andere eher bei der Geschwindigkeit. Nee, ich überlege gerade tatsächlich selbst, was für Policies man da finden kann, um dem Abhilfe zu schaffen, weil ich glaube, klar, eine technische Lösung ist die eine Sache. Das heißt, du schaffst das, was ich ganz viel gemacht habe, du schaffst in der Cloud so Landing Zones, baust sowas aus, wo man was ausprobieren kann, wo man nichts kaputt machen kann, aber auch eine Verantwortung dafür zu schaffen. Also dass du musst ja immer diesen sozialen Aspekt der Mitarbeiter auch mit irgendwie in Betracht ziehen, dass du sagst, okay, wenn hier was schief geht, lieber Abteilungsleiter, du kannst zwar alles ausprobieren, wir geben dir die Freiheiten und auch Budget, weiß ich nicht, 1.000, 10.000 Euro, in welchem Zeitraum auch immer, da mal ein paar Lösungen zu gucken, mit denen du spielen kannst. Aber wenn hier ein großes Issue ist, dann bist du dafür auch am Haken, mach dir das klar.
Also ja, was du sagst, kann ich verstehen, aber ich bin da nicht so innovationsfeindlich, sondern ich komme auch tatsächlich noch nicht mal so von der technischen Ecke, dass ich sage, man muss dort ein bisschen genauer hingucken, sondern ganz harte wirtschaftliche Anforderungen. So ein Datenschutzverstoß kann bis zu 4% deines Jahresumsatzes kosten. Und wir haben es jetzt öfters auch in den Medien die letzten Wochen, Monate gesehen, wo große internationale Konzerne dreistellige Millionenbeträge dafür zahlen. Und das ist nicht cool, wenn irgendjemand ein Tool einführt und irgendwelche Daten da reinkippt und du hast einen Datenschutzverstoß. Und diese Meldung auszufüllen, macht einfach keinen Spaß. Ja. Und deswegen, da fehlt mir so ein bisschen die Hemdsärmlichkeit. Pragmatismus, ja, wunderbar. Aber es gibt einfach so eine gewisse Professionalität, muss trotzdem da sein. Außer ich mache es wirklich nur Spielwiese, aber dann kann es wirklich nur ein Prototyp sein, wo ich einfach mal teste ohne Echtdaten. Oder das muss dann von Anfang an klar sein, dass ich das Ergebnis am Ende wegschmeiße oder nochmal sauber neu aufsetze.
Dann lass mich die Frage mal ein bisschen für dich umdrehen, weil mein Ansatz ja gerade ins Desaster führen würde für viele Unternehmen. Was wären so 3, 4 Punkte für dich, die du Unternehmen mitgeben würdest, wo du sagen, okay, da habt ihr eine Policy, mit der könnt ihr arbeiten oder da, das sind die Punkte, auf die ihr achten müsst?
Das ist super unternehmensspezifisch. Wie gesagt, die beiden roten Linien, die ich immer reinziehen würde, ist Datenabfluss nach extern, gegebenenfalls auch Datenfluss intern. Und das zweite sind kritische Geschäftsprozesse, keine zusätzlichen Abhängigkeiten bekommen dürfen, von denen niemand was weiß. Also das gilt, glaube ich, für alle Unternehmen. Und was dann noch darüber hinaus gilt, das ist sehr branchenspezifisch. Also wenn du an Kritis denkst, die haben ganz andere Anforderungen.
Was ist Kritis für die Zuhörer? Das musst du erklären.
Ah ja, okay, Kritis, kritische Infrastruktur. Das heißt, das sind Krankenhäuser, Stromanbieter, Lebensmittelindustrie, alles das, was tatsächlich zum Funktionieren einer Gesellschaft essentiell ist. Das dritte wäre dann so das Whitelisting oder das Überführen der Schatten-IT in die eigene IT. Dann hatten wir gesagt, Alternativen anbieten und entwickeln, so dass möglich ist. Dabei auch Innovationen natürlich ermöglichen. Und dann, wenn ich das getan habe, dann würde ich aber auch knallhart die Policies, die ich am Anfang mir erarbeitet habe, durchsetzen. Und das muss in erster Linie organisatorisch geschehen. Denn ich werde es technisch nicht wirklich durchgesetzt bekommen, außer ich mache wirklich zurück 1990er Jahre Internetsperre und nur ausgewählte Mitglieder kriegen das Passwort für den Proxy-Server. Ja. Das ist mit Sicherheit kein gangbarer Weg. Ich muss die Mitarbeiter da mit Sicherheit mitnehmen. Ansonsten werden die Mittel und Wege finden, meine technischen Maßnahmen zu umgehen.
Und du bist kein attraktiver Arbeitgeber mehr, ne? Das darüber haben wir auch noch nicht geredet. Also
mit Sicherheit auch.
Gerade für IT-Fachkräfte, wenn du da nur Systeme anbietest, die älter sind als die IT-Fachkräfte, dann wirst du da kaum jemanden für dich gewinnen können.
Klar.
Ja.
Ja, und damit denke ich, sind wir auch so ein bisschen aus meiner Sicht jetzt am Ende der Folge angelangt.
Lass uns das nochmal zusammenfassen, die 3 Punkte. Eigene Policy aufstellen, einen Überblick über deine Shadow-IT, über deine Schatten-IT gewinnen. Und zwar ohne da Mitarbeiter vor die Wand zu stellen, sondern einfach zu sagen, erklärt mir mal, was ihr hier benutzt. Und daraus im Idealfall schon Projekte ableiten, ne? Und zu gucken, wo ist denn wirklich diese Differenz zwischen, wie wir als Organisation eigentlich dachten, was zu tun ist und wie es tatsächlich gelebt wird.
Alternativen entwickeln, so würde ich es zusammenfassen, genau. Und dann schließlich und letztlich die Policy durchsetzen.
Na, da würde ich noch einen Zwischenpunkt sagen. Da würde ich noch sagen, okay, du musst auch dieses Thema Innovation ermöglichen. Spielwiesen, Inkubator ist natürlich weit gedacht, aber dass du in deinem Unternehmen die Möglichkeiten schaffst für Abteilungen, gemeinsam mit der IT, nicht gegen die IT, vielleicht sogar in Teilen fast ohne die IT neue Systeme auszuprobieren zumindest. Ist das so der Punkt, wo wir sind?
Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, den wir gefunden haben.
Ja, ich glaube, ich hoffe es auch. In diesem Sinne.
Philipp.
Tobi.
Danke.
Danke auch. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Philipp. Ciao.
Tschüss, Tobi.
Das war Schnittstelle Digital, der wöchentliche Podcast, der Tech und Business miteinander verbindet. Um keine Folge mehr zu verpassen, vergesst nicht, Schnittstelle Digital zu abonnieren. Weitere Informationen zum Thema sowie Kontaktmöglichkeiten zu Tobias und Philipp findet ihr in den Shownotes.